Ich lese uns aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die ersten drei Verse. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht dem Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Wenn wir uns den 1. Petrusbrief durchlesen, dann fällt uns auf, dass oft vom Leiden die Rede ist. Und zweimal wird in diesem Zusammenhang der Herr Jesus als Vorbild des Leidens vorgestellt. Das ist nicht das Entscheidende hinsichtlich seiner Person und seines Werkes, sondern das Entscheidende ist, dass er am Kreuz durch sein Leiden, durch sein Blutvergießen uns erlöst hat und uns den Himmel erkauft hat. Aber das andere ist auch von Bedeutung und wird im Petrusbrief hier an zwei Stellen erwähnt, nämlich, dass der Herr Jesus auch unser Vorbild des Leidens ist. Ich lese einmal aus dem 3. Kapitel, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Also auch Christus musste leiden. Die Gemeinde Jesu muss leiden, weil ihr Vorbild, der Herr Jesus Christus, auch gelitten hat. Und das soll immer wieder auch eine Ermutigung sein. Er ist uns vorangegangen und kann uns von daher auch trösten, mitten im Leiden, mitten in den mancherlei notvollen Anfechtungen, denen wir als Christen immer wieder ausgesetzt sind. Genau daran knüpft nun Petrus in Kapitel 4 an, wenn er sagt, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Das ist in einer Zeit, in der jeder darauf aus ist, das persönliche Leiden zu vermeiden, dem persönlichen Leiden möglichst aus dem Wege zu gehen, eine befremdliche Aussage. Nicht nur für Menschen in der Welt, sondern auch wir als Christen tun uns mit solchen Aussagen inzwischen sehr schwer, haben so unsere Probleme damit. Und es gibt manche, die dem Christentum den Rücken gekehrt haben, weil sie das Leiden, ihr persönliches Leiden oder auch das Leiden, das sie um sich herum beobachtet haben, nicht mit der Existenz eines liebenden Gottes, eines liebenden himmlischen Vaters in Einklang bringen konnten. Doch wer Christ wird, der sollte wissen, dass das Christsein mit Leiden verbunden ist. Er sollte sich darauf einstellen. Jesus wusste, dass er einen Leidensweg in dieser Welt zu gehen hatte. Deshalb kam er in diese Welt hinein. Das war im Grunde genommen seine Mission. Am Kreuz auf Golgatha, in unsäglichem Leiden für unsere Sünden zu sterben. Er war bereit, diesen Weg zu gehen. Er war dazu bereit, im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters, dargestellt im Alten Testament im sogenannten Brandopfer. Da geht es um das, was dann der Herr Jesus später im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters getan hat. Also nicht in erster Linie uns zugute, sondern im Gehorsam gegenüber dem Willen des himmlischen Vaters. Das kam uns dann allerdings zugute, denn es war der Wille unseres himmlischen Vaters, uns durch das Blut Jesu zu erlösen und uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Also der Herr Jesus wusste, dass wenn er in diese Welt hineingeboren würde, das für ihn Leiden bedeuten würde. Er verließ die Herrlichkeit beim Vater und nahm das Leiden auf sich. Es heißt an einer Stelle, er wandte sein Angesicht stracks gen Jerusalem. Das heißt also, er war fest entschlossen, den Weg ins Leiden hineinzugehen. Fest entschlossen. Er wusste, was ihn dort in Jerusalem erwarten würde. Er wich dem Leiden nicht aus, sondern er stellte sich dem Leiden. Er war gewappnet, das heißt gewaffnet mit der Leidensbereitschaft. Und im Grunde genommen war das seine tägliche Gesinnung im Umgang mit seinen Jüngern, in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn ja ständig provozierten. Und von denen er wusste, was in ihrem Herzen verborgen war. Eine tiefe Rebellion, eine tiefe Feindschaft gegenüber dem Messias. Also im Grunde genommen war das sein täglich Brot, das Leiden. Denn wenn Petrus hier davon spricht, dass Christus im Fleisch gelitten hat, dann ist damit nicht die sündige Natur gemeint, die an anderen Bibelstellen gemeint ist. Ist auch nicht nur ein körperliches Leiden gemeint, sondern das Fleisch, wovon Petrus hier spricht, umfasst die ganze Existenz des Menschen, also sein ganzes, gesamtes menschliches Dasein. Der Herr Jesus litt seelisch und er litt dann später ganz besonders körperlich. Und er hatte sich darauf eingestellt, er war gerüstet. Und so ist auch für uns das Leiden, in welcher Form auch immer, mit der Nachfolge Jesu verbunden. Und Petrus will uns hier in diesen Versen sagen, stellt euch darauf ein, seid bereit zum Leiden, rüstet euch darauf und weicht dem Leiden nicht aus. Das will er uns hier in diesem ersten Vers ans Herz legen. Und dabei kann es uns eine große Hilfe sein, wenn wir bedenken, dass das, was eigentlich nur die Folge des Sündenfalls ist, nämlich das Leiden, es gäbe ja in dieser Welt kein Leiden, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte, dass genau das unter der Gnade Gottes ein heilsames Mittel sein kann, und zwar im Kampf gegen die Sünde. Ich lese noch einmal den ersten Vers. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Wie sollen wir das verstehen? Das Leiden treibt uns zu Jesus. In einem Wort heißt es, Anfechtungen, also Leiden, Anfechtungen, lassen auf das Wort Gottes merken. Das Leiden macht uns abhängig von unserem Herrn Jesus Christus. Und es bewahrt uns vor Übermut, es bewahrt uns vor Vermessenheit. Jemand sagte einmal zu mir, ich fürchte mich nicht so sehr vor schlechten Tagen, als vielmehr vor guten Tagen. Und gute Tage bergen tatsächlich eine Gefahr in sich. Wir wollen uns freuen über gute Tage, die uns der Herr schenkt. Das gehört eben auch zur Nachfolge Jesu. Und doch sollten wir immer gleichzeitig wachsam sein. Ein Christ sollte nie in einer falschen Sicherheit durch diese Welt gehen. Dankbar sein für gute Tage, für das Gute, das Gott ihm schenkt und gleichzeitig auch wachsam sein, immer eingedenk der Tatsache, dass wir letztlich in einem Kampf stehen, in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und da kann es sein, dass uns plötzlich irgendwelche Versuchungen überfallen. Dann, wenn wir gar nicht darauf eingestellt sind, wenn wir sie gar nicht erwarten, wenn es uns blendend geht, wenn es uns gut geht, wir uns unseres Lebens erfreuen, auch der Herrlichkeit Gottes erfreuen, dann kann es sein, dass solche Versuchungen ganz plötzlich über uns kommen. Wie jene Fallwinde über den See Genezareth. Völlig unerwartet. Es ist gut, dass wir daran immer wieder erinnert werden, dass wir uns in einem Kampf befinden, damit wir nicht allzu sicher werden. Der Liedersichter sagt in einer Strophe, blicke nur auf Jesus, wenn der Himmel hell Oft, wenn alles ruhig, kommt Versuchung schnell. Erdenfreuden schwinden, wie des Tages Licht, blicke nur auf Jesus, er entweichet nicht. Also die schönen Stunden werden vergehen, das müssen wir immer wieder ganz nüchtern feststellen, aber der Herr Jesus bleibt, das ist das Entscheidende und deshalb lass deine Blicke auf ihn gerichtet sein. Nicht zunächst einmal auf das Schöne, das du im Moment erleben darfst, sondern letztlich immer auf ihn und sei gerüstet zum Kampf. Denn die Versuchung kann schnell über dich kommen. Das ist also das eine. Das Leiden treibt uns in die Arme Jesu hinein. Das Leiden sorgt dafür, dass wir wachsam bleiben. Und dass wir nicht in einer falschen Sicherheit zu Fall kommen. Und als zweites, der Glaube wird durch das Leiden gestärkt. Gekräftigt. Hin und wieder haben wir Begegnungen mit Glaubensgeschwistern, die in der Nachfolge Jesu alt geworden sind und wir staunen über die Festigkeit ihres Glaubens. Wir haben solche Geschwister in unserer Gemeinde, die gerade auch jetzt auf der letzten Wegstrecke noch einmal hart geprüft werden und zu leiden haben. Aber wir staunen über den Glauben, den sie haben, dass sie sich auf Gottes Wort stützen, dass sie dem Wort Gottes, den Verheißungen Gottes vertrauen, bis dahin, dass sie sich jetzt schon freuen auf die ewige Herrlichkeit. Das ist ein großartiges Zeugnis. Wie sind sie dazu geworden? Bestimmt nicht dadurch, dass der Herr sie leichte Wege geführt hat. Im Gegenteil. Sie sind alle schon in der Vergangenheit schwere Wege geführt worden. Tiefgang bekommen wir nur durch Leidenswege. Wenn Gott das Leiden nicht einordnen würde in unser Leben, dann blieb alles nur an der Oberfläche. Würde so dahin plätschern. Aber Gott möchte, dass wir zu Säulen in der Gemeinde Jesu werden. Dann, wenn alles andere wankt um uns herum, dass wir feststehen, gegründet im Evangelium. Und dass wir nicht bei jeder Gelegenheit, wenn irgendeine Schwierigkeit und ein Problem auf uns zukommt, umfallen und andere vielleicht noch mitreißen. Sondern, dass wir solche sind, an denen sich andere aufrichten können. Säulen in der Gemeinde, fest gegründet und verwurzelt im Wort Gottes, im Evangelium von der Gnade Gottes, dass wir anderen Mut zusprechen können, dass andere durch uns gesegnet werden. Das geschieht nur auf dem Weg des Leidens, anders geht das gar nicht. Wenn wir da eine große, riesige Eiche vor uns stehen haben, staunen wir über den mächtigen Stamm, und können nur ahnen, welche gewaltigen Wurzeln da tief ins Erdreich gedrungen sind, dass solch ein Baum die Jahrzehnte hindurch überstanden hat, große, mächtige Stürme überstanden hat, während andere vielleicht entwurzelt worden sind, die sogenannten Flachwurzler, die Tannen. Das kann man dann beobachten nach Stürmen, besonders in den letzten Jahren, wie da solch ein Sturm eine gewaltige Schneise geschlagen hat in einen Wald, weil das eben Flachwurzler sind. Eine Eiche hat Wurzeln, die tief hineinreichen ins Erdreich. Und dann kann man bestehen in solchen Stürmen und das möchte Gott gerne. Und solche Stürme dienen dann mit dazu, dass wir umso fester werden, umso fester gegründet in unserem Herrn Jesus Christus, dass wir widerstandsfähiger werden im Kampf gegen die Sünde. Im Alten Testament lesen wir, dass das Volk Israel kurz vor dem Einzug in das Gelobte, in das verheißene Land Kanaan stand. Und dann schickt Mose Kundschafter aus, Spione. Und dann kommen sie zurück und bringen Zeichen der Fruchtbarkeit dieses Landes mit und preisen auch dieses Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann setzt sich doch bei ihnen der Geist des Unglaubens durch. Sie haben nämlich nicht nur Zeichen der Fruchtbarkeit entdeckt in diesem Land und es als ein schönes Land empfunden, sondern sie sahen auch Enaks Söhne, diese Riesen, und dann Städte, die mit gewaltigen Mauern befestigt waren und eiserne Wagen. Und sie dachten, wir haben keine Chance, dieses Land einzunehmen. Und sie dachten nicht an die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie blickten auf die Widerstände. Sie blickten nicht auf das Wort, das Gott ihnen zugesagt hatte. Sie blickten nicht auf die Zusagen des Wortes Gottes, sondern sie blickten auf die widrigen Umstände. Das war ihr großes Problem. Und da gab es zwei Leute, die anders dachten. Sie hatten einen anderen Geist, nämlich den Geist des Glaubens. Und das waren Kaleb und Josua. Und nun hält Kaleb eine Ansprache an das Volk, das angesteckt wurde von dem Unglauben der Kundschafter. Und er sagt zu ihnen, wir können das Land einnehmen. Wenn Gott mit uns ist, dann werden wir dieses Land einnehmen. Und dann sagt er, wir werden sie fressen wie Brot. Was bedeutet das? Nun, durch diesen Kampf und durch den Sieg und durch das Überwinden der Feinde werden wir stärker sein als zuvor. Und genauso ist das auch in unserem Glaubensleben. Wenn wir uns den Schwierigkeiten und Problemen, dem Leiden stellen und dieses Leiden überwinden durch die Gnade Jesu, durch den festen Glauben an die Verheißungen Gottes, dann werden wir aus diesem Kampf stärker hervorgehen, als wir hineingegangen sind. Also Leiden dienen dazu, uns widerstandsfähiger zu machen, uns zu kräftigen in unserem Glauben. Wir werden sie fressen wie Brot. Nun, dazu soll also das Leiden dienen. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Der hat aufgehört mit der Sünde. Der ist stärker geworden im Kampf gegen die Sünde. Nun, es geht nicht darum, dass wir die in uns wohnende Sünde damit loswürden. Die werden wir niemals los. Die schleppen wir ständig mit uns herum. Und in allem sind wir ständig, in allem, was wir tun, in allem, was wir denken, in allem, was wir reden, sind wir ständig auf die reinigende Kraft des Blutes Jesu angewiesen. Auch in unseren besten Werken und Worten sind wir nicht ganz frei von Selbstsucht. Das macht uns nüchtern. Die eine Seite ist die, dass wir im Kampf gegen die Sünde stehen. Die andere Seite ist die, dass wir ganz nüchtern, und das ist demütigend für uns alle, immer wieder bekennen, in der Stille vor Gott und manchmal auch in der Öffentlichkeit, an mir ist von Natur aus nichts Gutes. Und diese Art trage ich immer noch mit mir herum. Wie es mal jemand formuliert hat, an allem klebt das dicke Ich und wer es nicht glaubt, der täusche sich. An allem klebt das dicke Ich und wer es nicht glaubt, der täusche sich. Weil das gilt für den Einzelnen und das gilt für eine Gemeinde. Da wollen wir auch immer wieder ganz nüchtern sein. Wir bilden hier ganz gewiss keine Insel der Seligen. Im 19. Jahrhundert wirkte hier in Barmen, in Wuppertal-Barmen, der sehr geschätzte Pfarrer Sander. Am 25. Oktober 1832, das liegt also jetzt schon einige Zeit zurück, wurde das neue Missionshaus in Barmen eingeweiht. Und Pfarrer Sander hielt die Festpredigt und sagte unter anderem, nun haben wir einmal ein Haus, zu welchem wir allem Unheiligen den Eingang verschließen können. Krummacher, den wir ja nun auch kennen, hoffentlich auch von seinen Schriften her, sprach das Schlussgebet, das er so begann. Herr Jesus, hat selbst in das Paradies die alte Schlange den Eingang zu finden gewusst, so wird auch dieses Haus wohl kaum vor ihr gesichert sein. Aber lass du ihr ihren Willen nicht, sondern zertritt ihr den Kopf, in welcher Gestalt sie immer nahen möge. Und nach der Feier dankte ihm Sander mit der Bemerkung, dass sie ihn schön korrigiert und sanft aus den hohen Lüften auf die Erde zurückgeholt habe. Ja, dieser Krummacher war ein nüchterner Mann. Er wusste, es gibt keine Gemeinde, in der alles nur schön ist und herrlich ist, ein Paradies schon auf Erden. Das lernen wir aus der Bibel und das wissen wir aus der Erfahrung. Und wie viel mehr aus dem eigenen Leben. Da gibt es immer wieder Probleme und Schwierigkeiten, auch im Umgang miteinander. Und da gilt es zu überwinden. Also, auf der einen Seite stehen wir im Kampf gegen die Sünde, wollen auch nicht leichtfertig damit umgehen, dazu jetzt gleich auch noch ein Beispiel. Und auf der anderen Seite stellen wir immer wieder nüchtern fest, wir glauben es, weil es die Schrift sagt und lehrt, aber wir wissen es auch und stellen es fest, manchmal sehr, sehr schmerzlich, aus der eigenen Erfahrung, dass die innewohnende Sünde nicht durch die Wiedergeburt, durch unsere Bekehrung ausgerottet worden ist. Aber die andere Seite wollen wir auch noch einmal betonen. Die Tatsache, dass wir das noch in uns tragen und leider auch manchmal nach außen hin zutage tritt, sodass andere auch darunter zu leiden haben, soll uns nicht dazu verleiten, unserer sündigen Art die Zügel schießen zu lassen. Und dass wir uns dann noch mit unserer sogenannten christlichen Freiheit brüsten, das gibt's ja auch. Nicht wahr? Man hat vielleicht lange Zeit an einer bestimmten Stelle einen Kampf gekämpft mit der Sünde, man ist damit nicht fertig geworden, nun hat man etwas gehört von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, dass wir gerecht sind durch die Gerechtigkeit Christi und nicht, weil wir ein vorbildliches Heiligungsleben führen. Man freut sich dieser Freiheit, aber man fällt nun von der anderen Seite vom Pferd und brüstet sich frech mit dieser Freiheit, indem man einfach dem alten Menschen, dem sündigen Wesen, die Zügel schießen lässt. Merkt euch das bitte, ihr Lieben. Wir alle stehen auf der einen oder anderen Seite immer wieder in der Gefahr. Merkt euch das. Wir sind wohl frei vom Gesetz in Christus Jesus durch seinen Opfertod. Das Gesetz hat uns nichts mehr zu sagen im Blick auf unser Heil. Da gilt nur Gnade. Und nichts anderes als Gnade. Wir sind in Christus Jesus, dem Gesetz, ein für allemal abgestorben. In diesem Sinne gelten die Forderungen Gottes nicht mehr für uns. Dass wir ihnen in irgendeiner Weise Genüge tun müssten, um dadurch selig zu werden. Wir sind frei vom Gesetz. Aber ihr Lieben, wir sind nicht gesetzlos. Das sind wir nicht. Wir leben in dem Gesetz Christi. Und das bedeutet, dass das Wort Gottes, auch das Gesetz, uns immer noch eine Hilfe ist, um zu erkennen, wo es lang geht in der Nachfolge Jesu. Luther hat damit zu tun gehabt, er stand in der Auseinandersetzung mit den sogenannten Antinomen, das waren solche, die sagten, das Gesetz hat in der Verkündigung überhaupt keinen Raum mehr, überhaupt keinen Platz mehr. Und Luther wendet sich dagegen, und macht immer wieder deutlich, welch eine wichtige Aufgabe das Gesetz hat, wenn man es recht braucht. Wenn man klar unterscheidet zwischen Gesetz und Evangelium. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Wenn ich Gesetz und Evangelium miteinander vermische, und zwar hinsichtlich meines ewigen Heils, dann ist das eine schlimme Sache. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für die anderen. Man muss auseinanderhalten, Gesetz und Evangelium, aber auf dem Boden der Gnade hat auch das Gesetz als Richtlinie für unser Leben in der Nachfolge Jesu seine Bedeutung. Mit solchen Menschen, die sich ihrer Freiheit, ihrer christlichen Freiheit rühmten und es nicht mehr ernst nahmen mit der Sünde, sondern einfach drauf loslebten, hatte es Krummacher auch zu tun. Und er war praktisch dazu gezwungen, eine Predigt zu halten gegen diese Strömungen in der Gemeinde hier im Wuppertal, in der Gemeinde Jesu. Er war praktisch dazu gezwungen, er wollte das eigentlich gar nicht. Aber er tat es dann doch und sprach über Römer Kapitel 6, Vers 1. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch in Christus Jesus abgestorben sind? Ein Christ kann unmöglich noch in der Sünde leben wollen. Das geht nicht. Wir hassen die Sünde. Durch das Neue, das in unser Herz und Leben hineingekommen ist. Und da sagt er unter anderem, die Sonne selbst verwandelt sie nicht stehende Sümpfe in stinkende Moräste, während sie den lebendigen Bach vergoldet. Also die Sonne bewirkt beides. Sie macht den wurzellosen Baum dürre, indem sie dem anderen Blätter, Blüten und Früchte entlockt. Nimmt ein faules Glied der äußeren Kirche. Jetzt müssen wir wissen, was er damit gemeint hat. Krummacher ging, und da stand er auf dem Boden der Heiligen Schrift, ging davon aus, dass es Menschen gibt, die sich zu Christus bekennen, die aber nicht in Wahrheit zur Gemeinde Jesu gehören. Und zählt sie zur äußeren Kirche. Und sagt hier, nimmt ein faules Glied der äußeren Kirche, auch das in den Mund, was die Schrift von einem alten und neuen Menschen sagt, will er das Böse, das er tut, auf die alte, längst getilgte Rechnung gesetzt wissen, die ihn nichts mehr angeht, hält er sich trotzdem allen für einen Begnadigten, so liefert er nur einen Beweis mehr, wie der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinne zu verblenden vermöge, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Das heißt also, wenn da jemand ist, der sagt, was soll's, nicht wahr? Eine Sünde, mehr oder weniger, das setzt sich alles auf die alte Rechnung. Der Herr Jesus hat das alles längst erledigt am Kreuz auf Golgatha. Dann sagt Krummacher, ist das nur ein Beweis dafür, dass der Satan, der Gott dieser Welt, der ungläubigen Sinn verblendet hat. Das heißt, hier missbraucht jemand die Gnade Jesu. Hier missbraucht jemand das Heilswerk Jesu. Und merkt euch das mal, ihr Lieben, die wunderbaren, herrlichen Wahrheiten der Heiligen Schrift können immer missbraucht werden. Wenn wir etwas lehren, was nicht missbraucht werden kann, dann sind wir nicht mehr in der Spur der Heiligen Schrift. Wenn etwas missbraucht wird, ist es ein Beweis dafür, dass wir richtig lehren. Ich will das noch einmal deutlich machen. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief die wunderbare Lehre von der Gnade Gottes in Christus verkündigt. Dass wir nicht durch Werke vor Gott bestehen können, sondern allein durch das, was Christus am Kreuz getan hat. Er ist unsere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, also das, nennen wir das einmal anders, das Leben, das Gott von uns haben will, um ihn zu verherrlichen, dieses Leben, diese Gerechtigkeit, nennt das die Bibel, diese Gerechtigkeit haben wir ausschließlich in Christus. Haben wir nicht in uns selbst, nicht in irgendeiner eigenen Frömmigkeit. Das ist das wunderbare Gnadenevangelium, das wir immer wieder verkündigen dürfen, ein Evangelium für Sünder, die nichts zu bringen haben als ein sündiges Herz. Eine wunderbare, herrliche Botschaft. Und dann gab es Leute damals, die sagten, wenn das so ist, wenn das alles aus Gnaden ist, ja nun, wenn dadurch, dass wir sündigen, die Gnade noch überströmend ist, dann lasst uns drauf los sündigen. Denn Paulus hatte zuvor gesagt, da wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und nun kommt der Missbrauch dieser Gnadenbotschaft. Dann lasst uns drauf lossündigen. Dann ist doch sowieso alles egal. Jesus hat alles getan. Jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Jetzt kann ich meinem alten Menschen die Zügel schießen lassen. Das ist Missbrauch der Gnadenbotschaft. Und nur, ihr Lieben, nur die Gnadenbotschaft kann so missbraucht werden. Wenn Paulus gepredigt hätte, ihr könnt durch eure guten Werke vor Gott gerecht werden, das hätte niemand so missbrauchen können. Aber er predigte die Gnade und die Gnade allein. Und da sagt Krummacher, dieselbe Sonne, die stehende Sümpfe in stinkende Moräste verwandelt, dieselbe Sonne, die, es ist dieselbe Sonne, die eben den lebendigen Bach vergoldet. Also dieselbe Sonne, die etwas Positives wirkt, dieselbe Sonne bewirkt auch etwas Negatives, nämlich sie kann die Gnade, davon spricht er ja, kann missbraucht werden. Ich hoffe, dass wir das begriffen haben, dass wir also nicht aufgrund dessen, dass wir ständig unsere sündige Natur mit uns herumtragen und uns ständig darunter zu beugen haben, dass wir nicht den falschen Schluss daraus ziehen, nun brauchen wir es mit der Sünde nicht mehr so genau zu nehmen. Jetzt machen wir drauf los. Ist ganz egal. Das ist also das Wichtige, was Petrus uns hier beibringen will, dass wir auf mancherlei Leidenswegen es lernen, eine rechte innere Stellung zur Sünde zu bekommen, mehr und mehr und im Glauben zu erstarken. Und das andere ist, dass er uns sagen will, streckt euch aus nach dem Willen Gottes. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, der wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht dem Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Das ist ein Echtheitszeichen der Bekehrung. Als der Apostel Paulus, da war er noch ein Saulus, auf dem Weg zu Damaskus die Begegnung hatte mit dem auferstandenen und erhöhten Herrn und dadurch zur Umkehr kam, da fragt er, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das heißt, jetzt geht's nicht mehr nach meinem Willen, sondern jetzt geht's nach deinem Willen. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Das ist also ein Echtheitszeichen der Bekehrung. Gott will nicht, dass wir unserer ich-sündigen Natur Raum geben. Den Begierden der Menschen, so nennt Petrus das hier. Gott will, dass wir nach seinem Willen leben, dass wir geduldig sind. Dass wir Geduld lernen, dass wir freundlich miteinander umgehen, dass wir Liebe üben, dass wir anderen dienen. Das ist Gottes Wille. Dass wir also nicht uns selbst leben, sondern dass wir für Gott da sind, um ihn zu verherrlichen und dass wir für andere da sind. Und dazu ist uns noch ein gewisser Rest an Zeit gegeben. So spricht Petrus hier von der noch übrigen Zeit. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch, nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Wie groß dieser Rest ist bei dir und bei mir, das wissen wir nicht. Vielleicht ist dein Leben heute schon zu Ende. Da ist die Uhr abgelaufen. Vielleicht hast du nur noch diesen kleinen Rest. Und Petrus sagt, es ist wichtig, dass du in dieser Zeit, die dir jetzt noch übrig bleibt, und wenn es nur ein paar Stunden sind, dass du dir darin nicht selbst lebst, sondern nach dem Willen Gottes. Sobald ein Mensch das Licht dieser Welt erblickt, läuft oder fängt die Uhr, seine Lebensuhr an, abzulaufen. Und Gott will auch nicht, dass wir diese übrige Zeit damit zubringen, dass wir darüber jammern, dass wir schon so viel Zeit vergeudet haben. Wir alle stehen ja auch immer wieder in dieser Situation, dass wenn wir zurückschauen, naja, ich weiß nicht, wann die Einzelnen unter uns zum Glauben an Christus gekommen sind. Aber nicht jeder ist in jungen Jahren schon zum Glauben gekommen, sondern vielleicht erst nach 30, nach 40 Jahren, vielleicht. Ich kannte eine alte Schwester, die kam zum Glauben, da war sie ungefähr 70. Das gibt es auch, das sind ganz große Wunder. Das ist seltener, als dass ein Mensch in jungen Jahren zum Glauben kommt. Und wenn man dann zurückschaut auf die Zeit vor der Bekehrung, und wenn man daran denkt, wie es oftmals ausgesehen hat nach der Bekehrung, dann steht man manchmal in dieser Gefahr, darüber zu klagen und zu jammern und dass man nicht mehr froh werden kann. Das ist ein großes Problem bei manchen. Aber damit ist niemandem geholfen. Aber ich will nicht psychologisch reden, sondern ich will vom Wort Gottes her das sagen. Das hat überhaupt nichts mit dem Willen Gottes zu tun, wenn du jammerst und klagst über vergangene Zeiten. Es hat mal jemand so formuliert, wer darüber jammert ständig, dass er die Milch verschüttet hat, der tut etwas Törichtes. Es ist sowieso schon genug Wasser da drin. Das heißt, wenn er darüber Tränen vergießt, das nutzt nichts. Und die verschüttete Milch bekommt er dadurch nicht wieder. Und die Zeit, die wir vergeudet haben, in der wir in der Sünde gelebt haben, kehrt nicht zurück dadurch, dass wir ständig darüber nachdenken und ständig darüber jammern und klagen. Es lähmt uns für den Augenblick, nämlich dem Herrn jetzt zu dienen, aufzustehen im Glauben und zu sagen, so, es ist Gottes Wille, dass ich für ihn da bin, und zwar heute. Und nicht, dass ich jammere über vergeudete Zeiten. Es gibt ein herrliches Wort im Alten Testament, ein Trost für alle angefochtenen Seelen. Gott will uns die Jahre wieder erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Das, was wir durch unsere Sünde kaputt gemacht haben, wo wir Gott keine Frucht gebracht haben und anderen viel Not bereitet haben, das kann Gott uns in kurzer Zeit wiedergeben. Ich will euch die Jahre ersetzen, die die Heuschrecken gefressen haben. Ein ganz wunderbares Wort, ein sehr tröstliches Wort. Ich habe gelesen von einem Mann, der kam spät erst zum Glauben und hatte nur noch 2 Jahre vor sich. Und jemand bezeugte es, dass er in diesen 2 Jahren seiner Ansicht nach Gott mehr Frucht gebracht hat als andere in ihrem ganzen Leben. Gott kann mehr Segen hineinpacken in eine Woche deines Lebens als in viele Jahre. Es ist ihm doch nicht unmöglich, oder? Nimm die Verheißung für dich in Anspruch. Glaube sie. Ich habe mich darauf immer wieder gestützt. Wenn ich daran denke, über 20 Jahre meines Lebens nicht regelmäßig in der Bibel gelesen, nicht nach dem Willen Gottes gefragt, mein eigenes Leben geführt. Da wird man traurig, da kann man unendlich traurig werden. Und danach, nachdem ich zum Glauben kam, wie oft habe ich Gott Schande bereitet? Gott kann uns und will uns die Jahre ersetzen, die die Heuschrecken gefressen haben. Also, nutze die Zeit, indem du jetzt im Glauben nach dem Willen Gottes lebst. Es ist genug, sagt Petrus. Es ist genug, das unterstreicht er hier in Vers 3, was er in Vers 2 schon gesagt hat. Es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen. Das heißt, dass ihr dieselben Ziele verfolgt habt wie die Menschen ohne Gott. Das ist genug, jetzt reicht's, ja? Die noch übrige Zeit, das, was du jetzt noch vor dir hast, das lebe zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Streck dich also nach dem Willen Gottes aus. Es ist genug. Wir haben genug Zeit damit verbracht, nach heidnischem Willen zu leben. Und dieses Leben war gekennzeichnet bei dem einen mehr so, bei dem anderen weniger so, wie Petrus das hier schildert, als er ein Leben führte in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Und vielleicht könnte jetzt jemand aufstehen unter uns und könnte sagen, ja, damit habe ich in meinem Leben nie etwas zu tun gehabt. So, und dann wollen wir das andere eben nicht ausklammern. Nämlich, dass selbstgerechtes Wesen genauso schlimm ist, wie diese bösen Dinge, die hier aufgezählt werden. Selbstgerechtes Wesen ist genauso schlimm. Eine große Sünde. Das Leben, das ein Paulus geführt hat vor seiner Bekehrung, in selbstgerechtem Gehorsam dem Gesetz gegenüber, das war genauso schlimm, wie das, dass Menschen geführt haben, die von Gott nichts wussten und von seinem Gesetz keine Ahnung hatten. Die so gelebt haben, wie Petrus das hier schildert. Es ist genug. Ob du nun zu der einen Klasse gehörst oder zu der anderen, es ist genug. Warum? Gott ist genug verunehrt worden und betrübt worden. Und so lasst uns diese Worte und zu Herzen nehmen, nicht, dass wir das als Grundlage unseres Glaubenslebens haben. Da gilt nur das, was Jesus getan hat auf Golgatha. Aber dass wir auf dieser Grundlage doch so leben, wie Petrus uns das hier schildert. Ein Leben in der Nachfolge Jesu, in der Bereitschaft zum Leiden und ein Leben nach dem Willen Gottes. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht dem Begehrten der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Amen.